herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute rede ich mit einem Startup-Gründer darüber, wie es ist, so die Phase vom Startup zum Scale-Up zu machen. Er war vor 3 Jahren schon mal da gewesen, dort wirklich noch Startup-Phase, jetzt doch 3 Jahre später, schon ein bisschen erwachsener, wie man kann sagen, als Startup. Und wir schauen mal, was da alles passiert ist. Und in der zweiten Phase reden wir sicher auch darüber, wie das man sein Geld mit künstlicher Intelligenz anlegt oder wie sie künstliche Intelligenz in diesem Prozess einsetzen. Ich rede nämlich heute mit dem Patrick Scher von Selma Finance. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Unternehmertum bedeutet, auch die Mitarbeitenden richtig zu versichern und Gehälter pünktlich und korrekt auszahlen. Diese Prozesse sind einfach, bis sie kompliziert werden und fressen in jedem Fall Zeit. Das ETH-Spin-off Quit Business schafft Abhilfe und übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, den Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Hallo Patrick, schön bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, danke vielmals für die Einladung.
Ja, ich bin mega froh, reden wir. Ich bin nämlich selber mega gespannt. Jeder, der da regelmässig zulässt, weiss, Geld interessiert mich, vor allem Geld investieren interessiert mich. Das habe ich wahrscheinlich ein bisschen in die Wiege geleitet bekommen. Und darum freue ich mich darauf, mal zu hören von dir, was da künstliche Intelligenz damit zu tun hat oder wie ihr das einsetzt. Mhm. Aber natürlich sind wir ja ein Unternehmer-Podcast, also es geht zuerst mal ums Unternehmertum.
Geht es um Unternehmertum.
Genau. Hey, ich habe zur Vorbereitung natürlich wieder in unsere Folge vom 21. reingelassen und schnell geschaut, wo wir sind. Ihr habt damals schon ein paar tausend Kunden gehabt, ich habe es nicht genau im Kopf, irgendwie, ich glaube etwa 3,5, wenn ich es richtig im Kopf habe, und 16 Mitarbeitende. Und ich werde natürlich diese Folge auch verlinken, wer da jetzt will reinhören will, dass wir nämlich heute schon ein bisschen darauf aufbauen und nicht nochmal die ganze Story müssen erzählen. Trotzdem schnell, innerhalb von 2 Minuten, erzähl mal deine Gründungsgeschichte für alle, die jetzt noch nie davon gehört haben. Wie bist du zu Selma gekommen? Warum gibt es Selma?
Ja, mal schauen, ob 2 Minuten länger für das, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin ja ursprünglich aus dem Bankbereich, also ich habe so klassisch Banklehre gemacht und habe in diesem Bereich länger geschafft, also Banking-Karriere. Ich habe dann nicht gewusst, ob das das ist, was ich für den Rest von meinem Leben machen will. Bin auf Dänemark studieren, habe dort dann auch mit Startups zusammen gearbeitet. Ich habe eine sehr aktive Startup-Szene in Kopenhagen. Und habe, was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie nahe, dass die Unternehmen beim Kunden sind, oder? Also, wie fest, dass man sich um den Kunden gekümmert hat, dass man versucht hat, Produkte und Dienstleistungen zu bauen, die wirklich auch einen Mehrwert bringen für den Kunden. Und ehrlich gesagt, das habe ich im Banking nicht unbedingt erlebt. Und darum, das war ein bisschen der Startschuss gewesen, auch, dass wir mit Selma gestartet haben, wo wir gesagt haben, Geld und Geld anlegen und Vermögen ist für viele Leute so etwas Mühsames, etwas, wo man verschiebt, etwas, wo man nicht gern macht, aber etwas, wo man gleich Hilfe braucht, wo man nicht unbedingt bekommt, wenn man halt nicht ein Millionär ist, wenn man normalos ist, so wie wir zwei, würde ich sagen, wo man in der Privatbank nicht mit dem roten Teppich empfangen wird und irgendwie so ein bisschen die Standardprodukte bekommt, aber gleich vielleicht Unterstützung und Hilfe will, das ist der Startschuss gewesen, um eigentlich sagen, wir bauen einen digitalen Berater, eine digitale Hilfe für das Thema Geld, wo eben auch normale Leute Zugang haben und die Beratung bekommen, mit dem Ziel eigentlich, gleich gute Beratung zu geben, wie eben der Top-Private-Banker, wo die Also so schnell, das schnelle Ding. Aber ich glaube, wir haben vor, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Dingen sind wir dort ein bisschen tiefer in die Gründungsgeschichte
eingestiegen. Wer die Details
also, wenn ihr das wissen. Noch hören wollt, du hast gesagt, du verlinkst es ja.
Genau. Aber es ist einiges gegangen in diesen 3 Jahren.
Einiges gegangen, ja.
Ihr habt damals schon auch Investoren drin gehabt. Mhm. Und ich sage jetzt aus meiner Perspektive, was noch nicht war und was neu dazu kam, ist Säule 3a, wo er neu mit anbietet.
Nein, ich glaube, die haben wir zwar vorher, die hat es schon gegeben.
Aber ja. So, erst glaube frisch.
Ja, das ist möglich, ja.
Jetzt gibt es ja Startups, verschiedene. Mhm. Und ja. in der Fintech-Bubble innen, auch in der Schweiz. Mhm. Aber die meisten haben dann, wenn ich mir das überlege, so eigentlich ihre Ausrichtung von wir sind ein 3A-Startup, das nur da macht, oder wir sind eins außerhalb von 3A. Warum macht ihr beides? Also nicht jetzt die Spezialisierung nur 3A, wo man ja steuerbegünstigt, sondern ja. Warum macht ihr beides?
Wir wollen beides machen und wir wollen sogar noch mehr machen. Also gerade, wir gehen nachher auf das Thema AI und AI-Beratung. Wir wollen sogar in Zukunft auch können über Themen reden wie Versicherungen, Hypotheken, Vorsorge. Weil etwas von den grössten Erfolgsfaktoren, wenn es um Vermögen geht, ist eben die richtige Struktur. Also das heisst, nicht unbedingt kaufe ich jetzt Aktie A oder Aktie B, sondern wie passen die verschiedenen Elemente vom Vermögen zusammen. Also das ist ja auch übrigens, wenn du schaust, die reichsten Familien, oder die ein eigentlich sogenanntes Family Office haben. Also das ist jemand, wo unter dem sein Job ist, nur um sich das Vermögen zu kümmern, mhm. von diesen Leuten. Die schauen sehr viel auf Vermögensstruktur. Also das heisst, wie viel Geld brauche ich wenn, was muss wie angelegt sein, dass es zusammenpasst, was ist mein strategischer Plan für Vermögensaufbau, Vermögensabbau, die Sachen. Und da macht es eben dann auch Sinn, wenn wir wollen über diese Sachen reden und ich sage, hey, du solltest vielleicht noch Säule 3a haben, für dich macht es vielleicht Sinn, im Versicherungsbereich noch etwas anzuschauen, für dich macht es Sinn, in dieser Art zu investieren, dass wir dann am Kunden auch gerade können sagen, hey, und wenn das willst du machen, da ist gerade eine gute Lösung, die eben auch nachher transparent und preislich attraktiv ist. Also nicht, dass du dann sagst, wir geben dir die Information und Beratung und dann musst du dir das irgendwo am Markt zusammensuchen. Und dort haben wir schon auch den Anspruch, ich habe persönlich, dass all die Sachen, die wir nachher anbieten, bei Selma, dass das qualitativ gut ist, dass das einen attraktiven Preis hat und dass das Sinn macht. Also, dass du kannst ausschliessen, dass du irgendwelche Vertriebs- und Abzockerprodukte bei uns findest. Also wir werden eher breiter gehen, um zusammengefasst die gesamte Vermögensstruktur können abzudecken.
Super spannend. Also das heisst, ihr geht jetzt nicht den Weg, dass ihr sagt, wir wollen einfach den günstigsten 3A-Säulenanbieter sein und du kannst bei uns halt irgendwie noch in ETFs investieren und wir machen alles für dich und es kostet dich möglichst wenig, sondern ihr wollt eigentlich den besten Berater sein für die gesamte Vermögensstruktur, wo in allen Seiten Produkte hat, die du halt entweder selber machst oder kannst du dann vermitteln. Und ihr aber so wie mein persönlicher Ansprechpartner sind für mein Gesamtvermögen und ich theoretisch über euch kann Versicherungen abschliessen, kann künden, über euch kann eine Hypothek abschliessen, über euch kann meine...
Richtig, ja.
Eben. Ja. Dritte Säule und so. Mega spannend.
Mit einem Berater auf deiner Seite, wo der hilft, ja, dass du die verschiedenen Themen richtig navigierst.
Kommen wir nachher dann auf Details, wie es sehr spannend klingt. Was hast du in diesen 3 Jahren unternehmerisch gelernt im Sinn von, was verändert sich nach dieser ersten Startup-Phase, wenn du in eine Scale-Up-Phase reinkommst? Nimm uns mal mit so ein bisschen auf den Weg und auch, wie sich euch das Unternehmen entwickelt hat. Ja. Damals haben wir 16 Mitarbeitende gehabt. Wie sieht das heute aus?
Ja, wir sind jetzt 25. Mhm. Also es ist noch nicht ein Kunde, haben wir, wenn du sagst, ein paar Tausend. Wir sind jetzt schon bald bei 15'000. Also es ist knapp unter 14'000 bei der Kundenzahl. Also ich glaube, dort haben wir mehr, sind wir mehr gewachsen als mit den Mitarbeitern. Mhm. was eigentlich ein gutes Zeichen ist, oder? Weil du sagst ja, Skalierbarkeit, es sollte eigentlich heissen, dass du bei den Mitarbeitern weniger stark musst wachsen, wenn du bei den Kunden wachst. Das ist ja auch das Ding, dass du was die Maschine macht. Mhm. Ich glaube, wir sind überall ein bisschen erwachsener geworden. Also das ist schon einerseits ist das auf der Regulierungsseite ist etwas passiert. Also wir haben uns müssen als Vermögensverwalter direkt der FINMA unterstellen. Das heisst, du musst sehr viel FINMA, Finanzmarktaufsicht, du musst sehr viel Prozess in Ordnung haben. Du musst schauen, wie sieht deine IT-Security aus, passt das alles zusammen, ist das stabil, sind deine Systeme skalierbar. Ich glaube, persönlich als Gründer ist es schon so, dass sich deine Aufgaben auch verändern. Also du gehst selber schon auch durch einen Zyklus. Ich meine, wo wir angefangen haben, dort haben wir alles selber gemacht. Oder? Dort habe ich also du bist halt HR, du machst am Anfang, habe ich am Morgen einmal noch die Investments gemacht, manuell für unsere Kunden. Ich musste einloggen bei der Bank, musste Kaufaufträge. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das machen würden für 14'000 Leute, ja, dann hat man eine ganze Armada von einem Team von Leuten, wo ja übrigens lustigerweise teilweise Banken haben. Mhm. Wo Leute das manuell machen für einen Job, der total bei uns automatisierbar ist. Also du machst wie die Einzelnen auch Customer Support, alles selber gemacht. Und du kommst dann irgendwo dorthin, wo du dich musst, glaub, auch ablösen gewissermaßen als Gründer. Weil meine Devise war immer, wir stellen Leute ein, die besser sind als wir. Also Leute, die in dem, was sie machen, cleverer sind. Also, und nachher musst du das auch bereit sein, um das abzugeben. Weil das sind ja die Leute, die mir erzählen sollten, wie man es macht, nicht ich ihnen. Sonst ist irgendetwas falsch gelaufen. Und das ist auch als Gründer so ein bisschen wie deine Unternehmen wird erwachsener und es gibt ein bisschen einen Ablösungsprozess und du bist dann vielleicht mehr ein bisschen strategisch tätig. Oder? Also ich kümmere mich um Sachen wie Finanzierung, was sind unsere nächsten grossen Themen, die ganzen Beziehungen mit unseren Investoren, wie sind unsere Ziele, was müssen wir machen, dass unsere Kultur stimmt, was sind unsere Werte. Ja, also es geht viel mehr und weniger, hey, der Satz in dem E-Mail an den Kunden hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen anders geschrieben.
Mhm. Ja.
Also, und das ist nicht nur für mich so, das ist auch, ich glaube, für alle Gründer ist das. Und es gibt jetzt bei uns Sättig, die mehr oder weniger Mühe haben mit dem Prozess. Ich glaube, du musst unbedingt verhindern, dass du nachher in das Micromanagement reinkommst.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei einigen Scale-Ups passiert. Wenn die Gründer nicht gehen können, das ist sehr gefährlich, weil plötzlich wirst du für alle Projekte ein Bottleneck. Oder? Also das heisst, wenn du nachher das hast, dass du sagst, ja gut, das muss übrigens alles noch an mir vorbei und ich will alles noch anschauen und ich muss noch jeder Broschüre noch die Schreibfehler durchlesen. Und, also erstens wird es nicht besser, es wird nur schlechter. Zweitens haltest du die ganze Unternehmung auf, die Jobs sind nicht attraktiv für die Experten, die sie sollten machen. Und ich glaube auch, es führt dann irgendwo dazu, also das siehst du dann auch, dass nachher Gründer völlig überlastet sind. Mhm. Weil sie einfach viel zu viel, weil du nicht kannst, ich kann nicht für 25 Leute noch all den ihren Job administrieren. Das schaffe ich.
Und es macht eben auch keinen Sinn. Ja. Es macht eben auch keinen Sinn. Hast du so einen Moment gehabt, wo du das gelernt hast oder Sachen, die dir geholfen haben für dich selber, dass du das kannst, eben, dass du kannst abgeben, dass du kannst Vertrauen. Es ist ja auch immer ein Prozess, oder du kannst ja niemanden einstellen und der macht ab sofort, jetzt gerade ab morgen hat er die Verantwortung und du schaust nie drüber. Sondern es gibt ja so die Kombination aus irgendwo Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was hast du da für Tipps, die du gelernt hast? Wie geht ihr mit dem um? Wie habt ihr die Strukturen aufgebaut, dass du nicht der Bottleneck bist, also dass es nicht über deinen Tisch muss und trotzdem, dass du weißt, es funktioniert?
Ja, also ich glaube wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, das fängt schon beim Hiring eigentlich an. Es fährt wirklich, man muss sich das überlegen, was man für Leute sucht, weil sonst stellst du schon die falschen Leute ein und nachher ist schon, das ist schon vorbei. Mhm. Oder? Also du musst auch Leute, wie gesagt, einstellen, wo besser sind als du und die auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, wo du eigentlich denkst, ja, denen kann ich auch das Vertrauen geben. Nachher machst du sehr eine gute Einführung über das und nachher schaffst du halt mit Ziel und mit regelmäßigen Check-ins. Oder? Also ich habe jetzt wir haben mit allen unseren Direct Reports, das ist jetzt bei mir ist das Executive Team, also da gibt es auch Strukturen, oder? Also dass du nachher Teamleads hast, wo ihre Teams haben und dort ist die Erwartung schon, dass die regelmäßige One-on-Ones haben, also dass du schon mithilfst und schaust, wie laufen die Sachen und Check-ins hast, aber so, dass du klar definierst, was eben die Ziele sind und nachher die Leute schon machen. Mhm. Das fängt schon bei der Unternehmensstrategie auch an. Wir machen das über OKRs, klassisch wie viele Startups, wo du nachher Ziel definierst, wo eigentlich Teams selbstständig an diesen Zielen arbeiten über eine gewisse Zeit.
Und du gleich
und nachher trackst du die Ziele und nachher merkst du natürlich, wenn du irgendwo völlig off bist. Mhm.
Ich kann schnell für alle, die es nicht kennen, OKR sagen, was das ausgeschrieben heisst.
Das heisst Objective and Key Results. Also du hast jetzt ein Ziel, ein Objective. Also das heisst jetzt, wo du einen Fokus drauf setzt. Also das kann jetzt beispielsweise sein, für uns ist jetzt am wichtigsten, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Oder? Und nachher, und wir wollen jetzt nicht unbedingt neue Produkte entwickeln, sondern wir machen jetzt einfach nur Marketing. Neue Kunden gewinnen. Und nachher das Key Result kann es beispielsweise sein, wie viel. Also das heisst, wir werden gerne im nächsten Quartal 5'000 neue Kunden gewinnen. Und du gehst aber nicht vor, wie, sondern das ist dann die Aufgabe von diesen Teams. Also das heisst, du gehst dann diesen Teams und sagst, look, und da die 5'000 Kunden, jeder muss sich überlegen, was machen wir für eine Initiative, die uns helfen, das Ziel zu erreichen. Und wir versuchen auf Unternehmensebene, wir arbeiten mit Trimester, also das heisst, wir haben 3 so Zyklen pro Jahr und in diesen 3 Zyklen versuchen wir eigentlich nur ein Hauptobjektiv zu haben für die Unternehmung, wo nachher voller Fokus geht auf ein Thema für alle. Wir haben damals, also das ist vielleicht auch, ich glaube damals, wo wir geredet haben, haben wir glaube ich noch etwa 10 Objectives gehabt.
Kann sein, ich weiß es nicht. Ja.
Ich weiß, über das haben wir glaub, gar nicht geredet. Das hat man früher schon können machen, aber ich glaube, so, dass das Streben nach Fokus ist sicher auch etwas, wo ich gelernt habe, wie wichtig und auch wie mächtig das ist, wenn du sagst, hey, du hast eine ganze Organisation, wo sich über eine gewisse Zeit auf ein Thema fokussiert. Und du dir musst überlegen, was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste? Mhm. Ist es das oder das? Und du machst den Prozess bewusst auch durch mit allen zusammen, um das Verständnis zu schaffen, hey, das ist das, wo wir den Fokus anlegen. Weil, und du wirst immer die Diskussion haben, das ist ja auch noch wichtig und das sollten wir auch noch und das sollten wir auch noch. Mhm. Aber wenn du kannst sagen, nein, das ist unser Thema, oder? Also das ist beispielsweise im letzten Ding ist es bei uns AI gewesen. Mhm. Über das werden wir noch reden. Das ist jetzt auch der Grund, warum dass wir dort Pionier sind und warum dass wir die Ersten sind, die dort etwas lanciert haben. Und wir gesagt haben, hey, das Thema, das passt so gut zu unserer Vision. Wir wollen jetzt dort etwas bewegen. Wir gehen dort rein. Mhm. Als Erste schauen mal, wie sich das Wasser anfühlt. Und wir haben das eine Priorität gemacht für das ganze Unternehmen.
Für ein Trimester.
Ja.
Warum? Also eben, es gibt ja Quartal, Semester, ja. Trimester. Das Trimester ist ja in dem Fall 4 Monate.
4 Monate, ja.
Warum?
Das Aufgaben muss 4 Monate
sein. Genau. Warum habt ihr euch für ein Trimester entschieden jeweils und nicht für ein Quartal oder für ein Semester? Weißt, wie kommt ihr auf jetzt 4 Monate für euch als Fokusthema?
Wir haben mit Quartal angefangen. Zuerst, weil ich glaube, das ist wie das Logische. Ich glaube, man denkt in diesen Quartal, mit diesen Dingen. Quartal ist ein bisschen blöd, weil es gibt auch andere Sachen, die immer beim Quartal passieren. Also bei uns zum Beispiel Jahresende. Mhm. Und Jahresende ist immer auch, du siehst, bei uns gibt es so gewisse Zyklen, auch bei den Kunden, Jahresende denken erstaunlicherweise viele Leute über Geld nach. Über Säule 3a, über wie wollen sie sich ausrichten, über ihre Pläne. Wir sind dort sehr busy, wir können eigentlich über das Jahresende nicht noch Strategie machen. Mhm. Und das war der eine Grund gewesen, dass das kollidiert hat, oder? Also Semesterende, die grossen kollidieren mit diesen Trimestern und man hat gesagt, wir müssen das anders machen. Und das andere ist schon, glaube nochmal einen Monat mehr, wo du dich kannst auf etwas fokussieren, du kannst dir vielleicht noch ein bisschen langfristiger denken, oder? Also das heisst, also es gibt auch jetzt schon teilweise bei gewissen Projekten, wo du sagst, hey, das geht dann vielleicht sogar weiter in einer anderen Form. Wir wollen an dem länger arbeiten. Also wenn du zu kurze Zyklen hast, ist dann vielleicht auch Gefahr, dass du Sachen, die mehr als 3 Monate gehen, nicht anschaust.
Ja.
Nie. Also wo du sagst, hey, das dauert mehr in der Entwicklung, das können wir gar nicht machen. Weil dann müssen wir schon wieder beim Nächsten sein. Und 4 Monate gibt uns dort ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, das muss wie jeder ein bisschen für sich selber herausfinden und auch, wie sich es anfühlt. Auch der OKR-Prozess, wir haben den, also ich weiss nicht, wie viel mal schon revidiert.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile sind wir bei etwas, wo für uns sehr gut passt. Aber auch wenn du das Lehrbuch nimmst und so weiter, oder? Das ist ja immer so, das tönt alles gut und nachher in der Praxis siehst, was alles nicht funktioniert.
Ja.
Ja. Also du musst an dem, die Fragen kommen erst, wenn du es einführst und nachher merkst, hey, das geht ja gar nicht und nachher musst du nachher schärfen.
Wie
weiterentwickeln.
Wie geht ihr in dem Prozess vor? So, wie kommt ihr darauf, was ist jetzt überhaupt das Fokusthema?
Ja.
Und nachher, in dem Moment, wo das entschieden ist, wie viel vorher wisst ihr, im nächsten Trimester geht es dann um da? Und wie ist denn Kommunikation, dass es alle wissen? Weil ich gehe jetzt davon aus, eben auch in 3 Monaten ist es noch, bis alle wissen, wie und was und wo und sich ein bisschen aufs Thema eingestimmt haben. Ja. Nur schon da dauert ja einen Moment. Und bis du dann richtig kannst anfangen zu arbeiten, verlierst du ja ein bisschen Zeit. Und darum macht vielleicht 4 Monate mehr Sinn. Aber kannst du uns mitnehmen, wie ihr da ganz konkret vorgeht, und die Themen definieren.
Aber wir fangen im Vornherein immer schon an, von Themen sammeln, das heisst von verschiedenen Bereichen. Also wir analysieren intern, was sind unsere technischen Issues, was sind die grössten Kundenfeedbacks, was sind Themen aus dem Investmentmanagement, was sind wie sieht die Konkurrenzsituation aus, wie sieht die Finanzierungssituation aus. Also es gibt so, das sind etwa 15 bis 20 Dokumente, wo wir schon aus den verschiedenen Abteilungen werden die gesourced. Und aus denen gibt es ein Dokument, das heisst bei uns Diagnosis of the Challenge. Das gibt eine Zusammenfassung aus all diesen Sachen, wo wir sagen, was sind für uns die grössten, also klassisch, die grössten Opportunities, die grössten Challenges, was sind die grössten Risiken und was gibt es für Sachen, wo wir zwingend machen müssen. Also beispielsweise wie eine FINMA-Bewilligung und so Sachen, was haben wir für Compliance-Themen, weil das sind Sachen, wenn wir das nicht machen, nachher wird das, macht das etwas Büro zu, das ist eher unangenehm. Das heisst, es gibt die Themen, die so must-dos, oder? Und nachher gibt es wie ein Bild, das wird nachher abkomprimiert auf 2-3 Seiten und das wird nachher mit Nachmittag wird verschiedene Teams gemacht über die ganze Unternehmung, cross-functional, und die fangen aus dem von Objectives bilden. Das machen wir im Executive-Team selber, aber wir machen es auch mit verschiedenen Teams cross-functional. Auf der Challenge, wo die grössten Herausforderungen sind und die grössten Opportunities. Und nachher fährt man aus diesen Objectives fährt man auf auswählen. Also nachher fährt man die, wir machen das Stack-Ranking, heisst das. Also das heisst, ist das wichtig? Eins gegen eins, oder? Mhm. Also das ist wie wenn wir mit den Karten gegeneinander spielen. Wer hat das Höhere? Ist das wichtiger als das? Ist das wichtiger als das? Ist das wichtiger als das? Gibt es ja auch übrigens auf TikTok oder auf Instagram, wo du sagst, hast Spaghetti lieber als Lasagne, hast Lasagne lieber als Pizza, hast das lieber als das. Also das ist das System, wo du mit diesen verschiedenen Objectives kommst und am Schluss hast du wie eins, wo gewinnt. Und nachher gehst du nochmal retour und schaust, passt das zu dieser Challenge? Und dann fährst du für das an, deine Ziele aufbauen. Und nachher, sobald du die Ziele hast, geht das in die verschiedenen Teams, die fangen an, Initiativen bauen für das. Kommunikation, da wird immer kommuniziert zwischendurch, wo das man steht. Es ist aber so, bei uns macht auch die ganze Unternehmung mit am Prozess. Also für das, du hast wieder Denkprozess. Auch dort, weil alle arbeiten das mit Shapen, oder? Mhm. Und wir haben das ziemlich streamlined. Am Anfang ist der Strategieprozess einmal irgendwie 3 Wochen gegangen. Und wir versuchen die ganze Exercise, also die Vorbereitung geht länger, aber die ganze Strategie-Ding passiert an 2 Tagen.
Okay.
Also das ganze Objectives, nachher, was hat es für das Deck-Ranking und so weiter, das passiert, das wird 2 Tage geblockt und nachher ist es wieder wie gemacht für das nächste Trimester.
Jetzt hast du eben gesagt, es gibt ja dann immer die, die sagen, ja, aber das und das und das musst du gleich haben und das auch. Ja. Und es ist ja auch so, oder klar, du brauchst einen Fokus auf ein Thema, aber wegen dem willst du ja nämlich auch trotzdem laufend Kunden gewinnen und nicht nur jetzt ein Trimester lang und nachher wieder 5 Trimester lang nicht. Und wie gehst du denn mit dieser Situation oder Customer Support? Das muss ja alles funktionieren. Ja. Hast denn du einfach wie einen Prozess und einen Standard, der halt weiter muss laufen?
Du hast einen Standard, wo du haltest, oder? Also du hast wie... Die Frage ist immer, die Strategie kannst du nur machen für das, was du da freie Kapazität hast. Mhm. Also du hast wie ein Grundrauschen, eine Grundauslastung, die du immer hast. Wo du, und nachher auf das, und nachher hast du die Must-Dos, mhm. oder? Also zum Beispiel, wo wir unsere FIMA-Bewilligung gemacht haben. Und auch dort haben wir neue Sachen machen im System. Jetzt hat man gesagt, man kann nicht mehr gross viel Neues definieren. Mhm. Wir müssen einfach das gemacht haben. Also du redest nur über die Zeit, die eigentlich frei ist. Mhm. Und das andere, das, was Standard, wir hören nicht auf mit, wenn uns jemand eine Frage stellt im Customer Support, mhm. sagen wir nicht, nein, aber wir fokussieren jetzt nur auf Kundengewinnung, mhm. und es ist dann in vier Monaten.
Kannst du dich wieder melden.
Ein Slot frei.
Ja. Mega spannend. Was ist noch zum Detail abschliessen, dein grösstes Learning ja. in den letzten 3 Jahren, in dieser Phase, was muss sich noch verändern vom Startup zum Scale-Up?
Ja, ich denke, das, was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen die Ablösung. Also auch mit anderen Tätigkeiten sich anzufreunden. Weil es ist ja auch so, wenn du Customer Support machst und irgendwie 100 Kundenanfragen beantwortest oder Investments machst, hast du immer so Sachen, wo du kannst eine Tickbox machen. Also das sind so die Tätigkeiten, wo du am Abend weisst, was du gemacht hast. Mit Strategie und mit solchen Themen kannst du das viel weniger, das ist wie nie fertig.
Ja.
Und ich glaube, für mich ist das Learning, du musst wieder den mentalen Shift auch für dich selber anbekommen, um verstehen, dass das doch auch wertvoll ist, oder? Also du hast manchmal so die Tage, wo du denkst, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht, oder? Weil ich habe nur Meetings, nur irgendwie Sachen besprochen oder geholfen, Leute irgendwo supporten. Aber nachher zu sehen, dass die dich vielleicht brauchen, dass sie wieder weiterarbeiten können. Mhm. Der mentale Shift ist für mich so ein bisschen das größte Learning und auch können eben sagen, ja, das ist auch wertvoll. Auch wenn ich jetzt nicht der bin, der die ganzen Kunden anfragen, oder? Und ich hatte jemanden gehabt, wo mir dann Leute auch gesagt haben, mach du das bitte nicht. Du musst nicht die Rechnungen zahlen. Du musst nicht, ich habe gesagt, doch, mach doch das schnell.
Ja, ich glaube, es ist sogar nicht nur auch wertvoll, ja. sondern es ist noch viel wertvoller, oder? Also, ich glaube, je mehr Zeit du dir dort kannst nehmen, in die vermeintlich unproduktive Zeit, und ich bin voll bei dir, das ist extrem schwer messbar. Da kannst du auch, wenn nachher irgendwie würdest du Stundenlisten erstellen, theoretisch, ja, das machst du als Gründer eh nicht, aber, und dir überlegst, was habe ich heute gemacht, wie viele Stunden ist in was rein, das ist Lesen, das ist eben mal Konkurrenzanalyse, das ist mal mit einem Mitbewerber das Mittag essen oder mal mit dem austauschen und dann eben mit allen Mitarbeitern mal reden und machen. Und du kannst nachher gar nicht sagen, was habe ich gemacht. Ja, ich habe mit den Leuten...
Nein, das kannst du nicht genau sagen. Darum ist es cool, wenn man wieder mal einen Podcast machen kann.
Ja, dann weisst du, heute habe ich einen Podcast gemacht. Ja,
genau.
Nein, aber ich bin voll bei dir. Und gleichzeitig aber zu wissen und zu realisieren, es ist nicht nur gleichwertig oder auch wertvoll, sondern es ist sogar unabdingbar und viel, viel wertvoller.
Ja, also ich weiss nicht, ob wertvoller für mich das richtige Wort ist, weil ich glaube, es hat einfach jeder seine Aufgabe im Unternehmen, oder? Und ich glaube, also für mich ist jemand, wo Customer, dass das gut ist enorm wichtig. Aber ich glaube, es muss jeder wissen, was ist meine Rolle und was ist meine Aufgabe. Und ich denke einfach, wie du gesagt hast, oder? Also es gibt halt so Aufgaben, wo du denkst, das habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht, weil du hast halt nichts, wo du, nichts Verwertbares, nichts, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt 3 Bäume gepflanzt, oder ich weiss, ja.
Ja, und auch nichts, also ich bin bei dir eben wertvoll, ist jetzt immer eine schwierige Aussage, da hast du schon recht, das braucht natürlich immer jeder, aber es ist auch etwas, was sich nicht einfach gerade unmittelbar auszahlt.
Ja,
oder
richtig,
wo
ja.
Du gerade kannst einen Check machen und weisst, hey, wegen dieser Massnahme haben die jetzt gerade 50 neue Kunden abgeschlossen, sondern es ist etwas, wo dann irgendwie sich über die nächsten 10 Jahre hoffentlich auszahlt und sie in diesen 10 Jahren eben 20 oder 30 oder 50% mehr sind.
Ja, genau. Ja.
Aber auch genau zu messen kannst du auch nicht und sagen, genau wegen dem Meeting ist da passiert. Und ja, das macht es teilweise sehr unbefriedigend. Ja. Und je nachdem für andere Leute eben auch schwer greifbar und zu verstehen, was machst du jetzt genau? Warum machst du das? Wie viel? Hä? Hast du jetzt überhaupt geschafft? Oder bist du echt den ganzen Tag einfach in der Body gelegen? Oder könntest du nicht auch? Es ist wirklich schwierig zu sagen. Aber spannend, ja. Ich würde jetzt gerne so in die nächste Phase kommen von unserem Gespräch, wo wir gesagt haben, Geld anlegen mit künstlicher Intelligenz.
Ja.
Warum ist da euer Fokusthema gewesen?
Ja, weil ich glaube, ich muss zuerst vielleicht eine Differenzierung machen, oder? Geld anlegen mit künstlicher Intelligenz ist wie vielleicht gar nicht der richtige Titel für uns, sondern was der richtige Titel ist, ist Finanzberatung mit künstlicher Intelligenz. Hm. Weil, dass jetzt die künstliche Intelligenz angeht und Anlagen findet, die mega viel besser rendieren und sich da irgendwie die Zukunft besser sieht. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist auch früher schon versucht, wo die künstliche Intelligenz macht ja nichts anderes, als Vergangenheitsdaten anzuschauen und so ein bisschen herauszufinden, was ist die Zukunft, oder? Mhm. Und das hat man in der Finanzindustrie immer schon versucht. Also seit Jahrzehnten, irgendwelche Vergangenheitspatterns zu finden, wo dann irgendwo etwas, wo dann etwas findest, was jetzt hyper gut rendiert. Mhm. Und das hat, ehrlich gesagt, nie wirklich gut funktioniert. Also das heisst, wenn es ums Anlegen geht, dort arbeiten wir zwar mit Algorithmen, aber nicht mit künstlicher Intelligenz, basierend auf Anlagemechanismen, wo im Grundsatz eigentlich langweilig sind, aber sehr gut funktionieren. Breit diversifizieren, das Geld um die Welt streuen, Kapitalisierungen anschauen, wie teuer sind die Märkte bewertet. Das ist ein Algorithmus, der das macht, wo wir daran glauben, dass das funktioniert, weil es in der Vergangenheit gut funktioniert hat, hat mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. Wo aber die künstliche Intelligenz sehr viel Sinn macht für uns, ist das Thema, das wir vorher gesagt haben, nämlich in dieser Finanzberatung. Oder? Du hast mich gefragt, warum machen denn nicht nur Säule 3a, wieso machen denn nicht nur Investments, wie passen die verschiedenen Sachen zusammen? Und der Kontext dir können zu geben, also dir können dein Profil anzuschauen und sagen, du hast Immobilien, du hast Cash, du hast Aktien, dein Risiko sieht so aus, vielleicht solltest du da noch etwas anpassen. Oder dir können sagen, du hast noch nicht in die 3 Säulen eingezahlt, vielleicht solltest du das noch machen, können zu analysieren, wie ist für dich, wenn du grosse Summen Geld hast, wie ist für dich das optimale Einzahlungsverhalten, oder zum Aufbauen, wie sollte ich reagieren, wenn ich Gewinn gemacht habe auf mein Portfolio, wie sollte ich reagieren, wenn ich Verlust gemacht habe, all die Sachen, die eigentlich ein guter Berater dir würde sagen, wenn du einen hast. Also, er sagt ja nicht nur, kauf den Fonds, sondern der unterstützt sich halt mit diesen Fragen. Und dort ist AI eben sehr gut. Weil das ist auch nicht so sonderlich, die Finanzplanungssachen sind jetzt nicht so sonderlich komplex. Also, zum können sagen, kann ich mir, ich weiß nicht, kann ich mir ein Haus leisten? Was ist meine Pensionierungs-, meine Vorsorgelücke? Dort sehen wir, AI in dieser Finanzberatung. Nicht eigentlich im Geld anlegen per se.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch.
Also für da brauchst du ja zuerst einmal eine sehr genaue Ist-Analyse, nehme ich an. Wie ist überhaupt mein Stand heute mit allem? Dann ist ja die Ist-Analyse, nachher gibt es irgendwo eine Soll-Analyse oder woher will ich, was sind überhaupt meine Ziele im Leben, oder? Und für das gibt es ja dann das Matching. Und da ist ja dann eben der Finanzberater, so wie ich es kenne, also eben, es gibt ja da Banken, Versicherungen natürlich, und dann gibt es halt so Selbstständige, die etwas machen. Ja. Das ist ja dann dazu da, dir einmal zu sagen, hey, ist ja nicht realistisch, was du dir als Soll hast, oder zu sagen, ja, wir können da, aber das ist so risikohaft, und weißt du, es gibt ja nicht richtig und falsch. Es ist ja immer irgendwo im Graubereich, wo du kannst sagen, okay, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Ja. Aber zwischendrin ist es ja eben nicht, es ist ja nicht einfach eben eine mathematische Gleichung, wo du ganz genau kannst sagen, was ist, sondern wie kommst du auf da mit künstlicher Intelligenz, oder sagst du, Nico, du bist falsch, es ist eben genau einfach eine mathematische Gleichung und sie machen es einfach komplizierter, wie es ist.
Also das Erste ist, wo wir jetzt auch angefangen haben mit der künstlichen Intelligenz, und du hast es richtig gesagt, ist nur schon, was viele Leute ja nicht machen, ist nur schon mal die Ist-Analyse. Also das ist auch das, wo unsere künstliche Intelligenz eigentlich jetzt macht. Oder? Man muss wissen, Berechnungen und das ganze Profil, das passiert alles, das ist nicht künstliche Intelligenz, das machen wir. Macht Selma, haben wir vorher schon gemacht, weil das hat einen Einfluss auf das, wie man dieses Investmentportfolio gestaltet. Also als ein Beispiel, wenn du jetzt 20-jähriger Student bist, hast du nicht unbedingt das gleiche Portfolio wie jemand, der 70 ist und pensioniert. Mhm. Also das ist, die Analyse haben wir schon gemacht, an und für sich, um können, eben, holistisch können investieren. Und die Analyse, die geben wir jetzt wieder AI weiter, um die interpretieren und die persönlich für dich auszuwerten. Mhm. Also das heisst, wir sind aktuell, wo in den Dingen sind wir immer noch mit dem Fokus auf Ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wie du gesagt hast, als ersten Punkt, als Start mal können zu verstehen, hey, wo stehe ich überhaupt? Ist das, also da gibt es auch ein gewisses Benchmarking, wie gut bin ich jetzt unterwegs mit dem Vermögen, das ich habe in meinem Alter? Habe ich zu viel Cash? Habe ich zu wenig Cash? Habe ich zu risikoreich angelegt? Oder vielleicht eher zu wenig? Also, das ist der erste Schritt. Und ich hätte jetzt gesagt, aus meiner Erfahrung, das machen eigentlich 90%. Weil wer geht schon zum Finanzberater? Also, erstens ist ja das teuer. Mhm. Oder? Also, wenn du musst da hin und sagst, ist mir das jetzt wert, dass jemand meine Finanzen anschaut und ich zahle 200 Franken in der Stunde? Das machst du erst dann, wenn es um wirklich viel Geld geht. Oder wenn du sagst, ich komme jetzt Pensionskassen über. Vielleicht müsste ich jetzt wirklich mal, jetzt ist es mir wirklich ein Zeichen. Mhm. Aber es ist ein Zeichen, aber vielleicht auch für viele Weichenstellungen schon ein bisschen zu spät. Weil du kannst natürlich, wenn du 20 bist, noch viel mehr machen in Bezug auf dein Vermögen, als wenn du 65 bist. Mhm. Also macht es eben auch Sinn, dass schon früher strukturell mal ein bisschen anzuschauen. Mhm. Und nachher bei der Soll-Analyse, und das ist jetzt das, wo ich das Gefühl habe, wo sich die AI wird dann entwickeln in den nächsten paar Jahren. Mhm. Oder? Also wo dann du nachher kannst sagen, wenn ich meinen Lebensstandard behalten, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich nach der Pensionierung, wenn ich mich weggeben mit, weiß nicht, 40 Jahre pensionieren, wie muss ich jetzt das, was würde das bedeuten? Mhm. Was ist das für ein
ambitioniertes Ziel?
Wie viel kann ich, wie viel darf ich verklopfen pro Monat? Oder? Ja. Also so die Frage, und das kannst du schon berechnen. Mhm. Das ist einfach hier, oder? Das kannst du, also solche Fragen kannst du beantworten. Ich kann dir beantworten, aufgrund von deinen aktuellen Finanzen, wie viel wäre denn jetzt dein Einkommen, wenn du heute pensioniert würdest? Mhm. Das sind, ja.
Und was braucht es noch, dass du mit 40 dich pensionieren
kannst? Aber die Berechnungen, oder, die ja. müssen mehr machen. Es ist nicht so, dass du das einfach alles kannst in die AI reinfüttern, also abgesehen davon, dass du es vielleicht auch nicht willst.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht ChatGPT gehen und meine Steuererklärung dort aufladen. Das nicht.
Ja.
Also das heisst, man muss schon die Daten, das muss nachher auch mit der entsprechenden Privacy und so weiter gehandhabt werden. Und wir machen die ganzen Auswertungen und die Berechnungen. Und dann können wir dir aufgrund von dem können wir dir Insights geben. Und das Ziel ist wirklich, dass du nachher kannst du selber brauchen und halt sehr viel über deine persönliche Finanzsituation auch kannst lernen.
Mhm. Wie sieht das Geschäftsmodell aus von euch? Jetzt wieder aus der unternehmerischen Sicht. Tun dir, oder ich sage im Moment, wenn du sagst, mit dem Investment und dem Algorithmus und mit der Säule 3a, da hast du ja ganz klassisch grundsätzlich einen Prozentsatz, respektive einen 0,Prozentsatz, je nach Höhe vom Vermögen, was da kostet, dass du da machst.
Ja.
Wie sieht da noch in dieser Beratung aus? Du hast jetzt als Alternative gesagt, gehst du zu einem Finanzberater und zahlst 200 Franken in der Stunde.
Ja.
Ist die Beratung, die künstliche Intelligenzberatung für euch ein Ziel quasi als Kunde, eine Gewinnungsmassnahme? Und ihr nachher das wie eigentlich zur Verfügung stellen, die jeder kann da machen. Die Hoffnung ist, dass die dann dafür nachher eure Produkte verwendet und eben bei euch investieren, über eure Versicherung abschliessen und so. Oder kostet mir das auch irgendwas?
Also, ich glaube nicht, dass dich aktiv etwas kosten wird. Das werden wir sehen. Vielleicht je nachdem, wie komplex das denn die Modelle sind, wo wir bauen. Oder? Also, ich glaube, es wird in dem Bereich wirklich auch Modelle geben in den nächsten paar Jahren, wo du kannst Vorsorgeplanungen machen, wo du kannst Nachfolgeplanungen machen und so weiter. Mhm. Und das ist möglich, dass nachher wirklich spezialisierte Dienstleistungen, dass das effektiv etwas kostet. Aber es wird natürlich nie so viel kosten wie der Finanzberater.
Mhm.
Weil das eine Maschine macht, logischerweise. Und die ganz anderen Preis. Mhm. Also, die Beratungsding, da bist du im tiefen Franken oder im Rappenbereich, was das kostet.
Ja.
Auch jetzt, ja, also das heisst, es wird viel günstiger sein, wenn es etwas kostet. Aber grundsätzlich ist das für uns, wir sehen das als eine Dienstleistung für unsere Kunden.
Mhm.
Oder, also, dass du, und das ist, lustigerweise ist das schon immer unsere Vision gewesen. Oder, also, wir haben immer gesagt, wir wollen Hilfe anbieten. Oder, nicht nur einfach automatisiert zu investieren, ist zwar ein wichtiger Bestandteil für viele Leute, aber wenn du nicht begreifst, wie deine Finanzen zusammenhängen und wenn du keinen super Plan hast, wenn du, ich meine, als ein Beispiel, wenn du eine Million in Cash hast, und 2000 Franken investierst, nachher ist es wirklich relativ gleich, mit was für einem Risiko, dass du das machst und wie viel Kosten, dass du zahlst, weil das hat einfach keinen Einfluss auf deine Finanzsituation. Mhm. Also ich glaube, du musst wirklich Zusammenhänge auch erkennen, wie du sollst aufgestellt sein, dass du kannst deine Ziele erreichen. Und ich sehe das als Teil von unserer Dienstleistung. Und da haben wir jetzt vor 3 Monaten ist jetzt die erste Version eben rausgekommen. Die AI hat jetzt mittlerweile etwa 15'000 Unterhaltungen gehabt mit unseren Kunden. Und das ist jetzt Schritt 1 zum...
Das heisst, eure Kunden, die bei euch Geld investiert haben, die können nachher mit der künstlichen Intelligenz reden?
Ja, das ist bei uns im App, im Mobile-App, kannst du nachher Fragen, sind es Fragen, die du kannst stellen an die künstliche Intelligenz. Das sind Fragen wie, kannst du eben meine Finanzsituation analysieren, kannst du mir etwas über mein Portfolio sagen, jetzt kommen da gerade nächste Woche wird es ein neues Ding geben mit mehr Sachen, die du fragen kannst, über deine Rendite. Also so klassischerweise mal die Basisfragen, die du auch deinem Finanzberater kannst. Einfach, dass du es einfach kannst, du musst dann nicht das Telefon in die Hand nehmen, sondern du kommst die Info gerade direkt über die Idee.
Das heisst aber, aktuell sind das auch noch vordefinierte Fragen. Und nicht, dass ich jetzt einfach kann irgendwas dort reinstellen, ja, sondern noch vordefiniert, was anderes vielleicht noch zu kommen. Aber man muss Kunde sein bei euch, damit man das einmal testen kann.
Ja, man kann es auch ausprobieren, wenn man nicht Kunde ist. Also man kann sich anmelden und nachher das runter. Aber es ist natürlich, wenn wir auch über das Portfolio, wenn du das bei uns hast, oder, hast du natürlich mehr Daten, die man verwenden kann.
Und natürlich habe ich da auch einen Deal ausgehandelt für mögliche Kunden, wenn sie da mal ausprobieren wollen. Und zwar gibt es einen Code, du kannst den schnell nennen, und die Leute, die sich anmelden.
Das Ding über 2024, alles klein geschrieben. Ich glaube, wir könnten sicher dann auch noch da unten, wie heisst, Kommentar reinschreiben.
Show Notes,
genau. Ja. Noch old-fashioned, ich sage Kommentare. Gut. Und dort kommst du 50 Franken, wenn du mit dem Investmentkonto bei uns startest, kommst du 50 Franken Guthaben über.
Was musst du da, gibt es eine Mindestinvestition, wie hoch ist die?
2000 ist die Mindestinvestition. Genau.
Ja. Also, der Code ist «Mach dein Ding 2024». Ihr findet den in den Shownotes. Natürlich hat der Link, gerade wo ihr ihn könnt eingeben könnt. Und wer es als Video schaut, unterhalb vom Video findet ihr das natürlich alles. Und ihr bekommt dann 50 Franken geschenkt über. Das heisst, ihr habt doch schon mal eine gewisse Rendite einfach so geschenkt und gemacht. Und nachher könnt ihr schauen, wie das da geht und was das euch die künstliche Intelligenz ausspielt.
Was ihr sagt.
Ja. Wie kommt ihr an all die Daten, oder weißt, was habt ihr von euren Kunden denn überhaupt alles für Daten? Weil, dass die künstliche Intelligenz in die Struktur kann geben, musst du ja wissen, hey, was hast du überhaupt alles für Versicherungen? Was hast du für Vorsorgeversicherungen? Hast du noch mit der 3A-Versicherung? Hast du eine Risikolebensversicherung? Eben, hast du eine Hypothek? Hast du ein Haus? Wie viel hat dein Haus wert und wie viel Hypothek ist drauf? Wie kommen wir überhaupt an all die Daten und wie sammeln
die? Ja, wir fragen schon einiges, wenn du das Onboarding machst bei uns, das, was wir brauchen, um dein Portfolio strukturieren, also das heisst eben, wie viele Investments hast du, was sind das für Investments, hast du ein Haus, hast du eine Hypothek, so die Grunddaten, oder? Und es wird aber schon so sein, und das ist jetzt auch Entwicklung, wenn wir tiefer, also Versicherungen beispielsweise kann unsere AI noch nicht, das wird sie aber lernen, voraussichtlich, in der nächsten Zeit. Und dort wird es so sein, dass wir bei gewissen Themen dich zusätzliche Daten nehmen, abfragen. Oder? Also, dass wir müssen sagen, hey, wenn du willst wissen, was ist denn jetzt meine Vorsorgelücke? Nachher ist es logischerweise, dass wir dann vielleicht auch Daten brauchen über deine PK. Mhm. Weil sonst können wir das gar nicht berechnen. Also es wird dann wie für gewisse Beratungsmodule werden wir dich fragen, gib uns mehr Informationen über das und das. Und wir verwenden halt einfach immer das, was wir haben. Mhm.
Und anhand von dem macht ihr das Beste daraus und je genauer und je mehr das ihr habt, desto detaillierter ist es. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Fintechs.
Ja.
Was unterscheidet jetzt Selma neben dieser künstlichen Intelligenz, wo eben, ich sage jetzt, eine komplette Analyse machen will und dann zum Teil Produkte selber hat und andere weiterempfiehlt von anderen? Warum sollte man zu Selma kommen und bei Selma die 2000 Franken investieren mit dem Code?
Ich glaube, der Fokus auf, das hat mit AI übrigens auch etwas zu tun, der Fokus bei uns ist schon auf Hilfe und Beratung. Oder? Also, ich glaube, wir haben Leute, die nicht die professionellen Investoren sind und sagen, ich will das übrigens alles selber machen, sondern ich will jemanden, der mich mit dem Thema auch mit unterstützt. Mhm. Und wo ich Informationen bekomme, ist übrigens auch wichtig gewesen, oder gerade jetzt in der letzten, seit wir letztes Mal geredet haben, vor 3 Jahren, sind ja auch die Finanzmärkte nicht jetzt einfach nur rauf, sondern das ist auch eine emotionale Reise gewesen, wo man auch Geld verloren hat, das gehört auch mit dazu. Und was unser Versprechen ist, ist, dass wir wirklich mitkommen mit den Leuten auf die Reise und dort dann auch unterstützen und helfen, Informationen dazu abgeben. Also es ist nicht einfach nur eine Automatisierung, sondern für jemanden, der doch auch ein Mass an Beratung wünscht, mhm, und Unterstützung wünscht, wo du eben, wie schon gesagt, halt bei der Bank nicht unbedingt bekommst, weil du einfach auf einer Kundenliste das Nummer 753'000 bist, mhm, und keinen Zugang hast. Und das ist auch, ich meine, die Beratung, das werden wir weiter ausbauen über die AI, wo du mehr über dein Vermögen lehrst, mhm, erfährst. Das ist das, was uns, und zwar über das ganze Vermögen, weil ich denke, dass das wichtig ist. Nicht nur einfach die beste 3A, also das beste Investmentkonto, sondern das heißt, du willst jemanden, der mich begleitet und mir hilft, dass ich halt, wenn es um Geld und Investieren geht, dass ich dort auch nicht grosse Fehler mache, sondern dass das,
super spannend,
jemand an meiner Seite hat.
Wie, man sagt ja immer eben, dass der Markt ist sehr emotional und wenn es steigt, dann werden ganz viele Leute investieren und interessieren und machen mal etwas und in dem Moment, wo es geht, verkaufen die Leute zum dümmsten Zeitpunkt, weil sie kalte Füße bekommen und so. Ja. Jetzt haben ja ihr irgendwie knapp eben 14'000 Kunden und gerade wirklich kürzlich, eben das Interview erscheint ja jetzt im August. Wir sind jetzt Mitte August bei der Aufnahme, August 24, und gerade Anfang August hat es ja wirklich, ich sage jetzt einmal, eine Korrektur gegeben, wo vor allem in brutal wenigen Tagen dann sehr viel runtergefallen ist, oder? Also es ist eigentlich nicht verhältnismäßig jetzt gerade 30% runter, aber einfach extrem schnell wirklich 2-3 Tage am Stück zusammengefallen. Was siehst du da, wie sich eure Kunden und Kundinnen verhalten und wie verhaltet man sich grundsätzlich richtig?
Ja, wir haben jetzt fast mehr gehabt, die das genützt haben, zum sagen, hey, ich investiere noch einmal. Mhm. Als Sättig. Du siehst immer beides. Mhm. Oder? Ja, nicht predigen, aber wir sagen das schon lange, du musst eigentlich einen langfristigen Plan haben. Mhm. Und den langfristigen Plan darfst du nicht abhängig machen von kurzfristigen Marktbewegungen. Und das ist das, was den Erfolg ausmacht über die Zeit. Wir haben einen grossen Teil von unseren Kunden, die halt strukturiert jeden Monat zu unterschiedlichen Preisen einkaufen. Man sieht auch, das hat sehr gut funktioniert über die letzten 2-3 Jahre, wo wir sehr stark schwankende Kurs haben, oder, auf und ab, und wo du eigentlich die Durchschnittsbildung eigentlich sehr schöne Rendite gegeben hat, weil du auch immer wieder günstig eingekauft hast. Aber du siehst, das gehört zu unserem Geschäft dazu, ich glaube, die Emotionen bringst du nie ganz weg. Mhm. Was wir können machen, ist informieren, transparent sein. Wir haben noch eigentlich am ersten Tag schon eine Kundeninformation rausgegeben, was ist passiert, was sollte man machen, was nicht, was muss man allenfalls überprüfen. Und dort haben wir wenige Reaktionen gehabt. Ich glaube, wo wir eher Reaktionen gehabt haben, ist mit Leuten, die so Ende 2021 investiert haben, auf dem Höch. Mhm. Oder die nachher eine Situation gehabt haben, wo nachher das Depot zusammengefallen ist im 22 und nachher 2 Jahre lang Minus gesehen haben. Ich glaube, das zermürbt dich mehr, als wenn es Tag runtergeht und du denkst, oh, huch. Vor allem, wenn es sich ziemlich schnell wieder erholt. Da bist du vielleicht sogar glücklicherweise zu langsam zum Reagieren. Mhm. Als wenn du siehst, hey, nein, jetzt habe ich gedacht, das Investieren ist so gut und jetzt habe ich 2 Jahre, ist das immer noch im Minus. Aber auch dort, oder? Und das tut dann weh. Oder nachher eigentlich dann, wenn du sagst, ja gut, und jetzt hast du endlich Geld verdient, wenn du dann aufhörst, und nachher hast du eigentlich und Geld verdienen tut über die Zeit immer, gibt es auch Phasen, wo das weh tut. Mhm. Das ist halt einfach so. Oder? Und dort musst du einfach durch. Und nachher bist du durch die Phase durch, wo es weh da hat. Und in dem Moment, wo es hat davon Freude gemacht, hast du gesagt, jetzt ist fertig für mich. Und das ist dann auch für mich, ich finde, ja, das ist schade. Und da versuchen wir auch in der Kommunikation, den Leuten das transparent zu machen. Ich glaube, dort haben wir mehr Reaktionen gesehen, als jetzt bei diesen kurzfristigen Bewegungen.
Und wahrscheinlich vielleicht sehe ich es falsch, aber ich denke, die Reaktionen siehst du dann ja wahrscheinlich immer kurz bevor es wieder darauf geht, oder? Also, die, eben, es ja, ist zermürbend und dann denkst du so nach dem ersten Jahr, wo es schlechter ist, okay, komm, wir probieren es nochmal und dann ist es nochmal ein Jahr schlecht und dann sagst du nach zwei Jahren, aber jetzt ist wirklich, nein, irgendwie haben die mich alle verarscht, das funktioniert nicht, jetzt höre ich auf und zwei Wochen später geht es wieder auf und fährt irgendwie der sogenannte Bull Market an und es läuft wieder und genau dann
ja, und nachher sagst du drei Jahre später, es gibt ja auch die emotionale Kurve, nachher geht es zwei Jahre auf und nachher alle reden über investieren, all deine Kollegen reden über, wie viel das verdient haben. Und nachher denkst du, ah ja gut, komm, ja, dann versuche ich es jetzt halt noch einmal. Und nachher kaufst du wieder. Und dann fährt es wieder. Und nachher kommst du wieder in die nächste Marktphase rein. Und das Ding ist, was man ja immer das Gefühl hat, ist, dass irgendjemand kann sagen kann, wenn das kehrt. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also das heisst, drum ist der Trick halt wirklich über eine lange Frist investiert zu sein.
Okay. Ja, und ich denke eben, das, was du gesagt hast am Anfang, ist sicher etwas, wo unterschätzt wird wahrscheinlich, dass man eben auch die Gesamtstruktur von seinem Vermögen hat und sieht und nicht nur weiss, okay, mein Portfolio ist jetzt da und da sehe ich das Minus, sondern dass du weisst, hey, ich habe meine Gesamtstruktur im Griff und es ist ein Teil von meiner Gesamtvermögensstruktur, wo jetzt gerade nicht so gut läuft, aber es ist genau der Punkt, jetzt mache ich ja die Rendite, wenn ich weiter einkaufe. Jetzt, wo es nicht gut läuft, muss ich kaufen.
Genau, jetzt kaufe ich günstiger ein. Es ist ja auch immer so, oder? Wenn an der Bahnhofstrasse Zürich überall steht Black Friday, 30% weniger wird ja gekauft, nicht verkauft. Mhm. Das ist wie die Börse, ist der einzige Ort, wo das umgekehrt ist.
Ja. Wir haben im Vorgespräch noch ganz schnell darüber geredet, über so Thematik, investieren, wann bin ich in einer Ansparphase, wann kommt eine Entsparphase. Ja. Du hast jetzt vorher erwähnt, eben, wenn du vielleicht mit 40 willst aufhören, da sind wir dann eigentlich schon in einer sogenannten FIRE-Bewegung drin, die es gibt, die sagt Financial Independence Retire Early, also wirklich am Anfang so wenig Geld ausgeben, wie es nur geht, um möglichst viel investieren, um dann irgendwann können in ein günstiges Land wie Vietnam auswandern und möglichst früh nicht mehr arbeiten müssen. Sind das solche Kunden, die ihr ansprecht? Oder weißt, welche Kundengruppen sprechen ihr am meisten an? Und
ja, die gibt es auch. Also wir haben so Kunden, die das machen. Ich glaube aber, es ist wahrscheinlich eher ein... Also es eignet sich auch das Produkt natürlich für das, zum Ansparen über die Zeit. Ich hätte jetzt aber gesagt, wahrscheinlich ist das eher der kleinere Teil. Mhm. Wo jetzt wirklich so sagt, hey, ich will mit 40 pensionieren, glaube ich.
Okay. Und wie viel Prozent sollte man denn grundsätzlich investieren? Oder was macht Sinn, weißt du, von seinem Lohn? Oder wie gibt es da eine Regel, wo man kann sagen, hey, schau, wenn du so und so viel machst, kannst du eigentlich davon ausgehen, es kommt alles gut?
Ja, es gibt so Faustregeln. Also es gibt so, je nachdem, also man sagt irgendwo so, 20% ist so etwas, wo man relativ viel hört. Aber ich glaube, es ist schon auch ein bisschen individuell, oder? Also, ich denke, wir haben das vorher besprochen, oder? Es kommt halt auch ein bisschen auf deine Lebensphase an. Und ich glaube, man sollte sich das halt einfach mal auch überlegen. Oder, das Gegenteil von der FIRE-Bewegung ist ja auch, dass man sagt, hey, es gibt gewisse Sachen, gewisse Erlebnisse, die musst du machen, wenn du jung bist. Also, du kannst nicht noch mit 95 auf den Kilimanjaro aufsteigen. Mhm. Oder vielleicht nicht. Zumindest werden die Chancen, dass du noch kannst, werden halt einfach kleiner. Und wenn das dein Traum ist, nachher ist es vielleicht auch okay, wenn du sagst, ja gut, ich mache jetzt halt mal ein halbes Jahr keinen Dauerauftrag, um meine Pension einzahlen und ich mache das jetzt. Mhm. Und das kann man ja eigentlich relativ einfach, kann man das planen, kann man auch vorausschauen, wie sieht es denn aus mit meiner Pensionierung, wie ist auch mein persönliches Risikoempfinden, wie sicher will ich sein, oder ist es mir dann eigentlich auch gleich, wenn ich ein weniger, wenn ich ein habe. Ich glaube, das ist sehr etwas Individuelles, aber es lohnt sich sicher, vielleicht mal eine Stunde anzuhocken und sich das zu überlegen. Was wir sehr viel sehen, ist, dass Leute einfach auf dem Autopilot, man macht halt einfach mal ein bisschen, oder? Also man sagt, ja, nicht eine Struktur, ob ich jetzt 300 Franken oder 500 jeden Monat spare,
Hauptsache irgendetwas.
Ist nicht basierend auf irgendetwas. Ist halt einfach, ja, was ist jetzt echt eine gute Zahl? Ja. Und sich das mal zu überlegen, auch zu sagen, hey, mein Ziel ist das und das. Für das müsste es jetzt vielleicht eher 1000 sein statt 300. Dafür kann ich mir das leisten. Oder vielleicht gerade das Gegenteil zu sagen, ich wollte jetzt, also für mich ist das zum Beispiel, dass das Jahr geheissen, ich bin auf Japan, ich habe das schon lange mal wollen und habe gesagt, so. Und da kannst du halt mal kein Geld sparen über eine gewisse Zeit. Mhm. Das ist okay.
Mhm. Also ich dort wirklich überlegen, warum investiere ich? Was ist überhaupt das Ziel vom Investieren? Und ja, man sollte investieren, aber geht es mir wirklich nur darum, dass ich irgendwie mit 65, wenn ich dann mal in Pension komme, genug habe, keine Vorsorgelücke habe und die will ich füllen und alles andere ist gut, weil ich will bis dann arbeiten, ich will nicht, weiss ich nicht was, oder sage ich noch, ich will irgendwie noch eine Weltreise machen, ein Jahr, um mir die Auszeit nehmen und auf das her sparen und wenn will ich das machen, in welchem Alter und wie viel brauche ich denn bis dann? Was auch immer, oder ich will ein Haus kaufen und so, dass man sich dort wirklich überlegt, warum investiere ich überhaupt? Und dann kann man es planen und dann kann man die Struktur so setzen, dass es klappt. Und für
also weißt, das muss ja auch nicht so wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig genau sein, sondern da geht es über die grossen Dinge, da kannst du eine A4-Seite nehmen und das hast du relativ schnell berechnet. Mhm.
Oder man fragt eben natürlich auch künstliche Intelligenz und dann geht es
noch. Ja, ganz alles. Ich glaube, es ist eben noch ein bisschen beim Ist-Zustand. Aber die künstliche Intelligenz wird intelligenter werden.
Ja. Gut, perfekt. Hey, wir machen noch einen kleinen Ausblick. Eben einerseits wird natürlich auch künstliche Intelligenz immer besser, aber was ist noch geplant in Zukunft und wie finanzierst du? Ich gehe davon aus, die Entwicklung und Weiterentwicklung kostet ja sicher Geld.
Kostet Geld, ja. Also künstliche Intelligenz ist ein grosses Thema. Ich glaube, das haben wir schon darüber geredet. Wir sind führend in der Finanzberatung in diesem Bereich und das ist etwas, wo wir sehr sicher werden weiter investieren. Dort übrigens auch an unsere Kunden, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey, das ist mega spannend. Ich habe gesagt, wir testen dort auch immer wieder Sachen. Dort gibt es auch eine Community, wo wir die Leute einladen, um uns da helfen und auch zu sagen, hey, das finde ich nicht interessant, das ist nicht spannend, das wäre das Thema, das wir anschauen. Nachher rein auf der Portfolio-Seite, dort sind wir jetzt an Sachen dran, die wir schon lange haben wollen machen. Da geht es um Individualisierungsmöglichkeiten. Individualisierungsmöglichkeiten einerseits können Portfolios zu machen für Leute, die wollen, aus ihrem Portfolio heraus leben. Also das heisst, wo man Erträge generieren aus dem raus. Also das wäre jetzt so ein bisschen der zweite Teil von der FIRE-Bewegung. Mhm. Das ist jetzt angespart und du willst jetzt ein Einkommen beziehen, also Portfolios, die sich auf Ausschüttungen bewegen. Wir werden auch etwas machen, dass die Leute, die Krypto im Portfolio haben, dass es dort eine Möglichkeit gibt. Zusätzlich sind wir auch dran, dass du kannst mehrere Portfolios machen für verschiedene Zwecke. Das ist so im Investmentbereich, das sind so die zwei grossen Blöcke. Also dort Flexibilität grösser zu machen im Investmentbereich, aber gleichzeitig die Beratung weiterzubauen, auch in neue Bereiche. Finanzierung, ich meine, wir sind schon relativ schön gewachsen, also das heisst, der Kern von uns, also das, was wir jetzt machen, das Geld verwalten für unsere Kunden, das finanziert sich an und für sich selber. Und wo wir aber weiter investieren, das ist die Entwicklung, die wir machen, dass sich das auch noch zahlt. Dort sind wir dran, eine Finanzierung zu machen mit unseren Investoren. Werden aber wahrscheinlich, weiss noch nicht, vielleicht wenn dann das Interview rauskommt, weiss man schon mehr, werden es auch voraussichtlich wieder aufmachen für unsere Kunden und unsere Community. Also wieder Crowd auch machen, dass man sich auch an Selma beteiligen als Kunde.
Warum wollen wir das öffnen auch für Community?
Ja, einerseits ist das ja wie unser Gedanke, wir machen das Produkt mit den Kunden zusammen. Also das heisst, es soll auch eine Möglichkeit geben, zum sich beteiligen. Und es ist natürlich für uns auch vom Ding her, wir haben das ja schon, wir haben bei der letzten Finanzierungsrunde haben wir das schon oft da sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es halt auch die Kundenbindung noch einmal stärkt. Also du bist nicht nur ein Kunde nachher, sondern du bist Mitinhaber und für uns gibt das wie nochmal eine Gruppe von Ambassadors oder von Leuten, die halt rausgehen und sagen, hey, ich find Selma cool. Es ist auf unserer Seite natürlich auch Arbeit. Mhm. Weil wir auch Veranstaltungen machen, die Leute einladen, zum Sachen testen, ja. Aber es hilft uns halt auch in der Weiterentwicklung, glaub, den Kunden im Boot zu behalten. Mhm. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich glaube, der Kunde muss immer im Zentrum sein. Weil wenn's, ja, es ist wichtig, dass wir etwas bauen, wo irgendwo, für die Leute, die es selber nutzen, einen Mehrwert bietet. Mhm. Und, ja.
Schön.
Ich glaube, das ist der Grund.
Und darum dürfen die auch mitmachen. Vielleicht. Wir, du teilst mir das mit und dann werden natürlich auch da irgendwie Infos dazu werden ihr finden. Mhm. Ihr wisst, wo überall, eben Shownotes unter dem Video, Webseiten und so weiter.
Kommentar.
Genau. Also Patrick, nochmal gesagt, eben, ihr habt hier ein cooles Goodie für Leute, die es mal ausprobieren wollen, wo man mal 2000 Franken investieren wollen. Und dann kommen die 50 Franken geschenkt über mit dem Code Macht dein Ding 2024. Alle Infos findet ihr ebenfalls überall. Hey, merci vielmals für das Update. Viel Erfolg in Zukunft. Und noch ganz einen schönen Tag.
Merci vielmals.
Mach's gut. Ciao, Patrick. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss, Nico. Ciao, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Team Nico.